Ihr habt jetzt auch 14 Tage Zeit für die nächste Aufgabe. Und eure Aufgabe ist es jetzt, eine Partnerin in ihrer Übungsgruppe zu finden. Nicht irgendwo anders, nicht, ah, den kenne ich und so weiter, sondern in der Gruppe. Und das liegt einfach daran, dass dann die Tutoren auch wissen, wer das korrigieren muss, dass man gemeinsam ein Review machen kann. Es gibt keine Ausnahmen. Es sind genug Wahlmöglichkeiten jetzt am Anfang da. Sucht euch einen Partner, eine Partnerin. Würden die Klugscheißer sagen jetzt, ja, aber es können ja eine ungerade Zahl sein. Wie machen wir das denn dann? Dann sprecht ihr bitte euren Tutor an. Ja? Okay. Der hat immer eine Lösung. Okay. Für diese Abgaben dann bitte die Aus-Außer-Variable richtig setzen. Und zwar beide Namen in einer Außer-Variable. Mit einem Komma dazwischen. Ja, ich schreibe es jetzt nicht an. Schaut es euch an. Das ist genau angegeben, wie das auszusehen hat. Im Moodle irgendwo. Ich habe mich jetzt auch nicht erinnert, wo es war. Und darum habe ich es hier nicht immer noch mal hingeschrieben. Und dann bitte die Aufgabe gemeinsam bearbeiten. Was heißt denn das, gemeinsam bearbeiten? Das heißt, wir machen Pair-Programming. Das ist ja eine vergleichsweise moderne Methode aus dem Bereich der agilen Softwareentwicklung. Könnt ihr stolz sein, seid ihr am Ende alle agil. Okay. Und beim Pair-Programming programmieren die beiden Partner gemeinsam an einem Rechner. Der eine, der die Tastatur vor sich hat, ist der Pilot, so nennt man es manchmal. Und der andere ist der Navigator. Der Pilot schreibt den Code und der Navigator passt auf, dass es guter Code ist. Ja, okay. Der Navigator kann sich begleitend auch zum Beispiel Stichpunkte dazu machen, was wären geeignete Testfälle. Ja, er überwacht das. Okay, ich sage gleich noch eins dazu. Weil beide Entwickler gleichberechtigt sind, wäre es auch sehr, sehr sinnvoll, in eurem Interesse einen etwa gleich starken Programmierpartner zu suchen. Es hat keinen Sinn, ein Superprogrammierer mit einem Anfänger zusammenzustecken. Der Anfänger hat gar nichts davon. Gar nichts. Außer vielleicht gerade die EPR-Prüfungspunkte. Dafür fällt er dann in der Klausur durch. Auch in Ordnung, wenn ihr das so wollt. Wenn ihr das nicht wollt, sucht eine Partnerin, einen Partner, der in etwa gleich stark ist, von den Vorerfahrungen her. Ich meine, ich sag's, ich werde das nie wieder sagen, weil ich immer so großväterlich daherkomme und so, ich weiß, ja. Aber es ist nun mal so. Jedes Teammitglied sollte dann den Code gleich gut kennen und jetzt gibt es Klugscheißer. Ja, nicht, dass Sie jetzt der Klugscheißer sind, nur weil ich das gerade gesagt habe. Sie, ja.
Also ich finde das ein bisschen widersprüchlich. Sie sagen, es gibt keine Ausnahmen, aber man soll sich hier immer gleich starten fühlen.
Ja.
Dadurch, dass es keine Ausnahmen gibt, habe ich nicht groß die Auswahl zwischen den Leuten, die mir zur Verfügung stehen. In meinem Fall gibt es nur eine Person, die noch übrig war und die ist im sechsten Semester.
Ja, sprechen Sie mit Ihrem Tutor. Versuchen Sie es da auszugleichen. Aber einer oder eine ist immer am nächsten dran an Ihren Wahlmöglichkeiten. Also es ist so, sicherlich. So, da gibt es jetzt welche, die sagen, das ist mir viel zu aufwendig, das ist sowas Blödes. Warum soll ich denn sowas machen? So ein Quatsch. Ja? Da sage ich mal, erstens, es ist sehr unakademisch, über etwas zu reden, was Sie nicht wirklich mal ausprobiert haben. Ja, um nicht zu sagen, das ist blöd. Das Zweite ist, aber erst nehme ich diese Frage noch.
Ich wollte nur so einen Hinweis geben, dass man bei Moodle an die Leute, die noch keine Partner haben, mal die Gruppenforum-Funktion nutzen könnten.
Okay, Ihr Kommilitone sagt, und er hat vollkommen recht, Es gibt in Moodle speziell eine Gruppenforums, also Übungsgruppenforums Möglichkeit. Das heißt, ihr könnt alle Mitglieder eurer Übungsgruppe direkt erreichen, wenn ihr da eine Nachricht reinschreibt. Und das funktioniert sogar. Die kriegen nämlich dann da oben so ein kleines, wenn sie einloggen, so ein kleines Warnsignal. Da ist eine Nachricht für dich. Werden sie nicht übersehen, bin ich ganz sicher. Okay. So, und jetzt noch was Wichtiges. Ihr könnt ja natürlich sagen, pff, er redet ja so einen akademischen Kram daher, ja. Es wird dann nach den 14 Tagen Code-Review geben. Das heißt, der Tutor setzt sich mit den beiden, die als Partner vermerkt sind, hin und sagt dann, okay, wer fängt denn an? Erklärt mal den Code. Wahrscheinlich der, der es selber gemacht hat. Okay? Und jetzt sagt er, stopp! Und jetzt machen Sie da weiter. Okay? Und warum haben Sie übrigens diese Stelle so programmiert? Denn Sie haben ja dabei gesessen. Haben Sie bekundet mit Ihrer Abgabe. Steht Ihr Name drin? Und das Ergebnis ist dann unter Umständen keine Punkte. Ja? Okay. Weil es ein Verstoß gegen die Spielregeln ist. Also, und das ist Code-Review und das ist alles professionell. Also, die gute Nachricht jetzt für diejenigen, für die Abgaben morgen gilt noch CodeRunner. Für diese Aufgabe gilt nicht mehr CodeRunner, weil sie einfach die Freiheit haben sollen, ihr User-Interface selber zu entwickeln. Aber es gibt nichts umsonst im Leben, das ist nun mal so. Sie müssen es auch dokumentieren. Schlecht dokumentiert, merkt der Tutor, sagt, okay, ich mache das, was er aufgeschrieben oder Sie aufgeschrieben haben. Und dann funktioniert es nicht. Null Punkte in der Funktionalität. Der versucht nicht rumzuprobieren und Ihren Kram zu verstehen aus dem Code heraus. Der macht das, was in Ihrer Dokumentation stehen wird. Darüber sprechen wir dann aber noch. Ja, das ist alles so ein bisschen streng und so. Okay. Übrigens, solchen Stuhl dürfen Sie sich kaufen. Ist speziell fürs Pair-Programming. Und worum geht es? Es geht einfach um die Steigerung der Softwarequalität. Die Kontrollfunktion des zweiten Programmierers, der Programmiererin, sollen problematische, zum Beispiel trickreiche Lösungen verhindern. Wenn da der bisschen bessere an der Tastatur sitzt und irgend so einen Trick sich ausdenkt, sagt der andere, Patsch, da dürfen Sie mal hauen dann. Ja? Auf die Finger, nur auf die Finger. Lass das, verstehe ich nicht. Genau darum geht es. Und auch im professionellen Umgang. Außerdem dient das Pair-Programming auch der Verbreiterung oder der Verteilung des Wissens. Sie lernen direkt von Ihrem Partner. Durch das regelmäßige Rotieren, da komme ich gleich noch drauf, es ist wichtig, dass Sie die Rollen wechseln, Pilot und Navigator. Wissen beide über den Quellcode Bescheid und das testen wir im Review. Und gerade am Anfang werden auch die Anfängerinnen einfache Fehler machen. Ja? Und das erkennt dann hoffentlich der andere. Also sie gemeinsam erkennen es viel schneller. Übrigens professionell auch. Circa 15% weniger Fehler im Code. Kleinere Programme, was auch schick ist. Höhere Disziplin. Wenn sie gemeinsam zusammensitzen, werden sie weniger gestört. Wenn da so eine alleine rumsitzt, wird sie häufiger angesprochen. Sie haben auch wirklich eine Flow-Situation, Sie wollen es gemeinsam schaffen. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, ein paar Leute werden sagen, nee, das stimmt nicht. Aber 90% der Entwickler, die so etwas machen dürfen, sprechen von erfreulicherem Arbeiten. Also genießen es. Gut. Und noch eins, zweite Vorteile, geringeres Risiko für die Firma brauchen wir jetzt nicht zu betrachten. Jeder hat Wissen, das der andere nicht hat. Das ist ja gar nicht zu vermeiden. Also teilen Sie es. Wissen Sie, was das Schöne mit Wissen ist? Wenn ich Wissen abgebe, reduziert sich mein Wissen nicht. Wenn ich Kuchen abgebe, habe ich nur noch die Hälfte, oder je nachdem, wie viel ich abgegeben habe. Wenn ich Wissen abgebe, reduziert sich das Wissen nicht, sondern es verdoppelt sich. Ja? Hoffe ich. Da auch. Teambildung ist ganz wichtig. Programmieren ist Teamarbeit. Und weniger Unterbrechungen, auch das. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, fairerweise. Okay? Die Produktivität einer jeden Person, sie haben nicht die doppelte Produktivität. Aber sie reduziert sich nur um 15%. Also kommen Sie mir nicht damit, ich muss das aus Zeitgründen oder weil ich irgendwie einen Job habe oder so, anders machen. Alleine programmieren. Okay? Befürworter dieser Programmierung, also dieses Pair-Programming, behaupten sogar, dass die Produktivität überhaupt nicht sinkt, weil die Qualität steigt, weniger Fehler und so weiter und so weiter. Es gibt tatsächlich Probleme im Urheberrecht. Wer ist dann der Urheber? Kann ich nur sagen, wenn Sie es ordentlich gemacht haben, beide, darf keiner die alleinige Urheberschaft beanspruchen. Und natürlich, Juristen machen immer Probleme, die Haftung. Ist jetzt er schuld oder ist sie schuld? Okay. Wer ist immer schuld? Der Programmierer. Ach, der andere. Gut. Das wollte ich Ihnen nur sagen vorweg. Die Tutoren werden noch mit Ihnen darüber sprechen, werden dafür sorgen, mit der Gruppenfunktion finden Sie Partnerinnen, Partner. Es ist voll und ganz für Sie gesorgt. Probieren Sie es wirklich aus. Und noch eins, im Laufe des Jahres kommt das sowieso. Dann haben Sie sich an Sie gewöhnt. Und dann kommt der Krömker und sagt, jetzt Partner tauschen. Das ist nicht wie im richtigen Leben hier, sondern das muss dann gemacht werden nach dem vierten oder der fünften Übung. Weil auch das gehört professionell dazu. Ja? Okay. Irgendwelche Fragen noch? Okay, sprechen wir noch ein paar Mal drüber. Alles klar. So, jetzt der Rückblick. Letzten Montag Integer, Bool und der Datentyp, der Non-Datentyp, ja? Ja? Genau. Ja, natürlich gibt es die Notation aus der Mathematik. Und zwar offenes und geschlossenes Intervall. Ein offenes Intervall schreibt man so, runde Klammer, A, B, ja, dann ist das Element, was hier steht, nicht, gerade nicht mit dabei. Und das geschlossene Intervall schreibt man in eckigen Klammern und dann gehört A und B genau zum Intervall. So ist es üblich und so machen wir es auch. Schreiben Sie es mir. Okay. Code-Runner hat mir dieses Mal so viel Sorgen bereitet, ich werde es trotzdem nochmal tun. Weil es gibt Sachen, die macht man immer wieder, weil sie eben auch schön sind. Okay. Unsere heutigen Lernziele. Wir wollen jetzt heute über den Datentyp String sprechen. Nun würden Sie sagen, String habe ich ja schon längst begriffen und so weiter. Passen Sie auf, String haben Sie noch nicht begriffen. Da kommt eine ganze Menge, was wir heute noch besprechen müssen. Indexierung, Escape-Sequenzen und so weiter und so weiter. Und das hier ist unser Programm. Erste ist, was ist Text? horchen Sie, was ich Ihnen dazu zu sagen habe. Übliche Zeichensätze, die man so typischerweise benutzt. Erste Programmiererfahrungen, die haben Sie schon gemacht. Aber wirklich, das ist nur noch mal eine Zusammenfassung. Dann Indexierung und Slicing, das heißt Teilbereichsbildung. Dann Stringfunktionen und Stringmethoden und spezielle Castings werden wir wahrscheinlich nicht mehr zu kommen. Das ist zu viel, aber das macht nichts. Dazu gibt es ein Video, das dürfen Sie sich dann anschauen. Ist außerdem auch nicht so ganz so wichtig. Okay, was ist denn Text? Nichts anderes als geschriebene Sprache. Also in Schrift umgesetzte Sprache und es kommt aus dem lateinischen Textus. Und Textus heißt nichts anderes als Gewebe, Stoff oder Geflecht. Und was wahrscheinlich damit gemeint ist, das ist eine Interpretation jetzt, Text verstrickt und verflechtet Objekte und Akteure. Das heißt, so bilden wir eben Sätze. Okay? Das ist eine linear-temporäre Aneinanderreihung von Zeichen und Worten und wird mental, das ist eigentlich das Schöne, zu einem semantischen Netz, können Sie gar nicht verhindern, zusammengebaut. Das wird in Ihrem Kopf dann gespeichert. Okay? Und die Darstellung des Textes passiert mit einer Schrift und einem, und in der Schrift gibt es Zeichen. Und diese Zeichen kodieren entweder Phoneme, Laute, zum Beispiel A oder B, ja, oder Silben, das sind Silbenschriften dann, oder Wörter. Wir sind es gewöhnt, hier in Mitteleuropa Lautschriften zu haben. Unser Alphabet, kommen wir gleich drauf, was das ist, kodieren also einzelne Phoneme. Okay. Aber das muss nicht so sein. Das nennen wir dann aber Alphabetschriften, aber es gibt ganz andere Schriften und das gilt fürs Kyrillische, gilt fürs Griechische, obwohl das ganz anders aussieht, gilt für die Lautschrift, auch das gibt es. Aber es könnte auch so aussehen, okay, keine Ahnung, was da steht, aber wird irgendwas stehen. Und im Allgemeinen zählen wir auch die Ziffern noch mit dazu. Auch die Symbolik der Mathematik, so mit Indizes und so weiter und Hochstellungen. Aber eben auch Piktogramme oder Emoticons, auch die gehören in moderne Schriftsätze oder Zeichensätze. Wir gucken gleich, was wir da benutzen. Das ist übrigens nochmal ein Hinweis. Ja, es gibt viele Schriften auf der Welt. Das ist aus der Wikipedia, macht auch nichts. Also ich bin da kein Wikipedia-Feind. Wikipedia ist nachgewiesenermaßen besser als die meisten gedruckten Lexika. Und der Grund ist einfach, sie sind aktueller. Und mehr Leute kontrollieren auch, obwohl es natürlich auch Nachteile gibt, weil dann wollen sich immer manche Leute produzieren. Aber so ist das. Das sind hier die verschiedenen Schrifttypen oder Schriften. Ja, kann ich alle nicht lesen. In der Informatik, normalerweise würde man sagen, ein Zeichensatz hat jetzt bestimmte Zeichen. Okay, A, B, C und so weiter, das ist alles, was Sie kennen. Und das ist das Alphabet. Okay, so haben Sie es in der Schule gemacht. In der Informatik verstehen wir unter Alphabet ein klein bisschen mehr, nämlich eine geordnete endliche Menge. Implizit haben Sie das natürlich auch, denn Sie haben alle das ABC auswendig gelernt, dass da eine Ordnung drauf definiert ist. A ist vor B und B ist vor C und so weiter und so weiter. Das ist die Ordnung, die auf diesem Alphabet definiert ist. Ja? Und es sind wohl unterscheidbare Zeichen. Ja, sie sind genau unterscheidbar. Und das symbolisieren wir heute, und damit werden Sie in der Theorie noch gequält mit dem großen Sigma. Sagen, das Sigma ist die Menge der Zeichen. Okay? Und dann können wir aus einzelnen Zeichen Zeichenketten bilden und das sind endliche lineare Reihen von Zeichen aus einem Alphabet Sigma. Also das Alphabet ist die Menge aller verfügbaren Zeichen und die ist geordnet, das ist wichtig, und in der Informatik gehört immer noch das leere Wort oder das leere Zeichen, das Nichtzeichen dazu. Okay? Man kann also sagen, ich habe ein Alphabet und das ist leer. Und das gehört immer dazu. Aber das brauchen mehr die Theoretiker. Okay, und so sieht das dann aus. Aus Text bilden wir Sätze oder einen Text, einen gesamten Text, können wir in Sätze zerlegen. Und diese Sätze können wir in Wörter zerlegen und in Zeichen, also Interpunktionen. Schrift wird repräsentiert mit Zeichen und die Zeichen können wir aneinander reihen, also ABC oder Otto, Bertram, was weiß ich. Und tatsächlich ist es so, dass es in der Informatik dann eine Methode gibt, die heißt Encode, also kodiere das und dann kommen unten einfach Bytes raus. Okay? Und schön ist es, und das sollte immer so sein, dass man da auch wieder eine Abbildung hat, dass man es dekodieren kann, dekodieren und wieder zur Zeichenkette zurück und so weiter und so weiter. Das sind die Zusammenhänge, das ist einfach nur Terminologie, das ist nichts Schweres. Jetzt brauchen wir natürlich solche Zeichensätze. Und der erste solche Zeichensatz, der standardisiert wurde, ist der ASCII-Zeichensatz, also ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Ist so, Ende der 50er Jahre haben die Leute sich das überlegt. Und damals war IBM so bedeutend, dass sie genau etwas anderes machen mussten. Ja, und haben auch versucht, das durchzunetzen. Der EPSIDIC-Code hat bis, naja, sagen wir mal, bis vor 10 Jahren durchaus eine Bedeutung gehabt, verliert jetzt aber immer mehr an Bedeutung. Aber, und das ist gegenüber der Linguistik neu, auch die Sonderzeichen sind geordnet. Ja, also ABC, 1, 2, 3, da wissen Sie, aber kommt die Zahl vor dem Buchstaben oder bei uns ist alles geordnet, alles hat eine Reihenfolge. Und was sagt eben genau der Character Set? Und da müssen Sie aufpassen, dass Sie das nie durcheinander schmeißen. Der Character Set ist die Eigenschaft Zeichen. Okay? Hat nichts zu tun mit, also hat nichts direkt zu tun mit einer Schrift. Man kann ein und dasselbe Zeichen in sehr vielen unterschiedlichen Schriften ablegen. Und da gibt es dann Schriftfamilien, zum Beispiel die Schriftfamilie Arial, Times New Roman, Frutiger, was weiß ich auch immer. Und das ist wohl zu unterscheiden. Haben wir eine Zeichenkette, haben wir das nicht festgelegt. Das machen wir erst in einem gesonderten Schritt. Okay? Und nur ganz schnell, diese Haupteigenschaften der Schriftfamilien sind, ist es eine proportionale Schrift? Also ist der Buchstabenabstand abhängig vom Buchstaben selbst? Oder ist es eine nicht proportionale Schrift, eine Schreibmaschinenschrift? Und diese Schreibmaschinenschrift, die benutzen wir fürs Programmieren. Ja? Haben Sie vielleicht noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber damit haben wir zum Beispiel immer nach 4 Zeichen genau die Einrückung oder wie, was immer Sie eingestellt haben. Und das ist gut zu übersehen. Es gibt andere Eigenschaften bei Schriften. Es gibt solche Grotesk-Schriften und es gibt Serifenschriften oder Antiqua-Schriften. Serifen sind diese kleinen Fisselchen hier an den Buchstaben. Warum macht man den Sonnenscheiß? Wer hat sich denn sowas überlegt? Eine Idee dazu? Ja. Genau, Ihre Kommilitonin sagt genau das richtig. Auf Papier hält das Auge besser die Zeile. Einfach durch diese kleinen Führungslinien gewissermaßen. als bei einer Grotesk-Schrift. Die Lesbarkeit ist höher, Sie können schneller lesen. Also wir tun alles für Sie. So, und dann gibt es natürlich noch viele, den Schriftschnitt, also Arial, Sie sehen auch, Arial ist nicht eine Schrift, sondern ist eine ganze Schriftfamilie. Das kann dann normal sein, kursiv, fett, fettkursiv, Arial extra fett, Arial mager und so weiter. Allen Quatsch, ja. Alles das gehört dazu. Und dann gibt es noch eine ganze Menge mehr, nämlich die Höhe. Sie stellen immer die Schriften typischerweise im Punkt ein, so und so viele Punkte. Schrift 10 Punkt, 12 Punkt oder was. Dann gibt es noch die Laufweiten, sind die immer gleich oder sind die verschieden? Das sogenannte Kerning, also wenn ich ein V und ein A habe, dann kann ich die Buchstaben enger zusammenrücken. Habe ich dagegen aber ein B an der Stelle, kann ich natürlich nicht hier oben das B reinrücken. Aber beim A und V passt es gerade so. Also das sind natürlich Feinheiten, da möchte ich Sie um Gottes Willen jetzt nicht mit belästigen, aber das Schöne ist, das interessiert uns alles nicht. Für uns ist es ein Zeichen. Für uns ist es das Zeichen V, das Zeichen A. Und solange Sie eine lesbare Schrift auswählen, ist das auch in Ordnung. Was kann denn bei der Übertragung passieren? Die Zeichen sind ja eindeutig, weil wir die aus einem Alphabet nehmen. Hier kann es aber passieren, wenn Sie in Ihrem Word irgendwie eine fantastische Schrift zugeordnet haben, dass der Empfänger diese fantastische Schrift nicht hat. Ja, und es gar nicht so ausdrucken kann. Das ist das Risiko mit dieser Unterscheidung Zeichen und Schrift. Der hat zwar alle Zeichen dann, aber er kann es nicht so sehen, wie Sie es sehen können. Okay. Das sind aber mal Probleme, da kommen wir später im Laufe dieses Dings noch drauf, insbesondere im Kontext Internationalisierung. Wir wollen ja, das ist Ihnen ja klar, wir wollen ja, dass unsere Software eben auch international benutzt wird. Dann müssen wir natürlich gewisse kulturelle Spielregeln und auch Anpassungen einbauen. Aber dazu später. Das heißt, das sind jetzt, EBCDIC vergessen wir wieder, war so eine IBM ja, Geschichte. Wir haben drei wichtige Zeichensätze noch. Und das Problem ist, warum erzähle ich Ihnen das? Wir benutzen heute alle Unicode. Und auch im Python wird überall Unicode benutzt und nichts anderes. Es kann aber sein, dass Sie mal Texte bekommen, die mit einem anderen Encoder gemacht wurden. Ja? Also kodiert wurden. Und dann müssen Sie zumindest wissen, dass das so ist. Der wichtigste Zeichensatz in der Informatik ist immer noch der ASCII-Zeichensatz. Und der ASCII-Zeichensatz ist wunderschön amerikanisch. Er hat nämlich keine Umlaute, kein SZ. Er ist ganz traurig, macht ein ganz trauriges Gesicht, kann ich ja gar nicht richtig Deutsch schreiben. Ja. Das war auch 1963, ist der, also Ende der 50er Jahre hat man darüber diskutiert. Und es ist ein 7-Bit-Code. Wie viele Zeichen kann der ASCII-Zeichensatz dann haben? 2 hoch 7? Ja. Ne, 128 Zeichen könnte er haben. Das, die 0 gehört ja auch noch dazu. Aber im Prinzip richtig. So, und dann hat man sich gesagt, okay, dann bilde ich halt ein paar Sonderzeichensätze, macht ja nichts, und in 8-Bit. Ja? Dann habe ich ja nochmal 127 Zeichen und da kann ich dann die Sonderzeichen reinbringen, zum Beispiel der arabischen Schrift, der hebräischen Schrift, thailändische Schrift und so weiter. Das war dann ein 8-Bit-Code, das war der 8859. Der wird in Linux und Windows benutzt, in Programmiersprachen wird fast immer der 7-Bit-Code benutzt. So. Und ich sage Ihnen jetzt gleich auch warum. Heute benutzen wir aber in der Regel den Unicode. Und das ist der Grund, denn in der Zeit, als der IEC-Zeichensatz benutzt wurde, kam Apple dann mal auf die Idee, so einen Bildschirm zu präsentieren. Hat sich in Deutschland jeder gesagt, was wollen die denn? Apple, UA, UE? Und dann sind sie nach Nordeuropa gegangen, dann sah das so aus. Okay, auch nicht so hübsch. Und der Grund ist der, dass genau die eckigen Klammern, das wollte Apple machen, fanden das ganz schick, irgendwelche Apple-Designer. So sollte der Startbildschirm aussehen mit diesen eckigen Klammern. Ja? Und nach Europa exportiert und voll auf die Fresse gefallen, um es deutlich zu sagen. Denn das waren die Ergebnisse mit den anderen Zeichensätzen. Okay. Also das war auch nicht so schön, aber da gab es eine ganze Menge. Sie sehen das, das sind diese verschiedenen Zeichensätze, Kyrillisch, Arabisch, Griechisch, Hebräisch ist dabei, aber Chinesisch zum Beispiel nicht, Japanisch nicht, Koreanisch nicht und so weiter, Indonesisch nicht, all diese Zeichensätze wieder nicht dabei. Eine richtige Krise hatten die Leute, als die Europäer mit einmal sich einfallen ließen, wir brauchen ja ein Eurozeichen. Ja? Weil das gab es vorher nicht. Und dann gab es diesen Nummer 15 Zeichensatz, der jetzt auch ein Eurozeichensatz hat. Ich meine, wenn man sowas festlegt, ist das immer das Risiko, dass man irgendwann nicht mehr damit klarkommt. Ne? Und das war so. Aber das ist bei Unicode nicht so, denn Unicode ist auch international genormt und das Ziel ist jedes sinntragende Schriftzeichen oder Textelement, nicht die einzelnen Schriften, ja, aufpassen, sondern das Zeichen, dieses abstrakte Zeichen, das im Deutschen zumindest einen Laut symbolisiert, A, E, O, diesen Laut, ja, okay, das jedes sinntragende Zeichen zu standardisieren. Haben Sie ein Gefühl, wie viele sinntragende Zeichen es so in den Weltsprachen geben kann? Die Hälfte nehmen die Chinesen, ist auch gut. Sind ja auch die meisten Leute. Aber wie viel? Wie viel werden das sein? Ja? Er schätzt 1 Million. Sehr gut. Enttäuschend, es sind nur etwa 100.000. Einschließlich der ganzen historischen Sprachen, da arbeitet man im Moment dran, die historischen Sprachen eben auch die Zeichensätze zu machen, was weiß ich, Altpersisch und solchen, jetzt hätte ich fast Kram gesagt. Also wenn ich Kram sage oder Mist, dann meine ich aber was ganz Positives, merken Sie sich das. So. Und ja, aber von dieser 1 Million, da hatten die Erfinder hatten das auch gedacht, so ungefähr. Und es gibt ungefähr 1 Million sogenannte Code Points, weil was wir jetzt haben, ist tatsächlich so, jedes Zeichen wird auf einen Code Point abgebildet. Und dieser Code Point ist eine Zahl. Ja? Und es ist nicht direkt die Codierung, also nicht die Binärcodierung. Okay? Das ist also wichtig. Es wird zunächst auf einen Codepoint abgebildet. Und dann wird der Codepoint, das ist das nächste, was man sich merken muss, dann mit einer Codierung auf einen Code abgebildet. Okay. Python 3.5 steht hier noch, hat heute Morgen nicht die Zeit, 3.6, welchen Unicode-Version 3.6 benutzt, weiß ich, wusste ich im Moment nicht auswendig. Und da habe ich das mal so gelassen. Ist aber auch relativ unwichtig. Wichtig ist, dass dieser Codepoint, also diese eine Zahl, dass die dann abgebildet wird auf einen konkreten Code. Und das ist zum Beispiel UTF-8. Das ist jetzt genau ein Byte oder 8 Bit. Ja, es wird genau darauf abgebildet. Und da ist das Schöne, dass man gesagt hat, die ersten 127 Nicht-Nuller, ja, entsprechen dem ASCII-Zeichensatz. Okay, also da ist Unicode gleich dem, in der Codierung dem ASCII-Zeichensatz. Okay, aber jetzt musste man die vielen anderen Zeichen da noch reinbringen, nämlich die 800 irgendwas. Und da hat man dann darauf ausgewichen, dass man entweder so etwas macht wie, ich nehme einen 16-Bit-Zeichensatz, aber da habe ich wieder Theater, ich kann nicht alles kodieren. Und die meisten nehmen heute, wenn sie nicht UTF-8 nehmen, UTF-32. Und okay, auch der UTF-8 hat gegebenenfalls mehrere Bytes. Der Trick ist der, wenn ich bestimmte Sonderzeichen mache. Also der Unterschied ist der, UTF-8 kann aus einem Byte bestehen, also ist keine Vergeudung. Es kann aber auch aus mehreren Bytes, aus 2 Bytes oder aus 4 Bytes bestehen. Das wird aktuell im Code repräsentiert. Während der UTF-32 immer 32 Bit lang ist. Und da würden sofort die Sparbrötchen, wahrscheinlich Physiker, würden sagen, ja, das kommt bei mir nicht in die Tüte. Ja? So eine Vergeudung. Okay? UTF-8 macht das sehr geschickt, müssen Sie sich aber eigentlich nicht darum kümmern, wie Sie es genau machen. Zumindest nicht jetzt. Das ist dann was für Bitfriemler, die das dann richtig machen. So viel zunächst erstmal zum Unicode. Okay. Damit haben wir schon die ersten 2 großen Schritte getan. Ja?
Entspricht da nicht 4 Byte und UTF-8 dann alle 32 Bytes?
Nein, 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 sondern es ist anders kodiert. Ist der 32-Bit UTF-32 ist echt anders als UTF-8. Okay? Der 32 hat für jedes Zeichen dann 32 Bit. Und dann kann man eben anders kodieren.
Und was ist dann der Vorteil von 32?
Dass ich das im Speicher so reservieren kann, weil sonst muss ich immer reingucken, ist es jetzt, also wenn ich dann ein Zeichen, also mehrere Zeichen, Wörter, Sätze bekomme, dann habe ich bei 32-Bit immer gleich, kann ich sagen, ich gucke mir ein 32-Bit-Wort an. Ja? Und dann habe ich immer ein Zeichen da drin. Während ich, wenn ich UTF-8 gucke, das ist zur Übertragung gut, weil ich sowieso alles seriell reinbekomme, aber da muss ich seriell von Anfang an scannen und kann nicht sagen, okay, springe zum 355. Zeichen. Muss ich vorne anfangen und gucken. Jeder Buchstabe kann 8-Bit sein, kann 16-Bit oder 32-Bit sein. Okay. Gut, jetzt die ersten Programmiererfahrungen, die Sie eigentlich alle kennen schon. Das ist das Wichtige. Früher hatte Python mal noch die anderen Codierungen, hat sie heute nicht mehr. Jedes String ist UTF-8 kodiert und hat eine variable Codelänge von 8 bis 32-Bit. Python kennt nicht den Datentyp eines Zeichens, Characters, wie zum Beispiel C. Und wie macht Python das jetzt? Naja, ein Character ist ein String, der genau ein Zeichen lang ist. Also, macht schon Sinn. Nur wenn ich optimieren will, macht das gegebenenfalls mit den Characters Sinn. Python-Programme, der Programmtext ist im Default mit UTF-8 kodiert. Ja? Sie können zum Beispiel Inhalt eines Strings auch chinesische Zeichen kodieren. Überhaupt kein Problem. Ja, auch im Programmtext. Weil ich meine, das wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen könnte. Aber viel Spaß. Dürfen Sie gerne mal ausprobieren. String-Literale schreibt man wie? Das haben Sie jetzt alle schon gesehen. Entweder mit Apostroph, das ist dieser eine Strich, oder mit einer Quotation Mark, also Anführungszeichen. Diese Zeichen sind zulässig, wir sehen gleich noch mehr. Aber, und naja, wenn mir schon einer eine Lösung zuschickt für PRG1, habe ich natürlich auch reingeschaut. Und gleich ist der junge Herr auf die Nase gefallen. Denn was meine ich eigentlich damit? Er hat Word benutzt und Word setzt eben nicht Apostrophe oder Anführungszeichen, sondern setzt diese typografisch korrekten Zeichen. Das heißt entweder, also diese Haken da nach unten, Sie sehen den Unterschied. Oben sind alle Zeichen mal nebeneinander gestellt. Und die Typografen, das heißt die Schriftsetzer, die haben sich da was Besonderes ausgedacht. Auch wahrscheinlich wieder wegen der Lesbarkeit oder Schönheit oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das für uns Eine Katastrophe. Also bitte daran denken, wenn Sie mal ein Stückchen Code aus Word heraus übernehmen, müssen Sie fast immer die Anführungszeichen anpassen. Und zwar haben Sie es in Ihrem Editor, im Idle, dann macht er die Anführungszeichen gleich richtig. Word macht es im ersten Wurf erstmal falsch, nämlich typografisch korrekt. Ja? Okay?
Gut. Wenn Sie dann noch mehr zu lesen wollen, lesen Sie in Wikipedia da, da steht das alles ordentlich davon. Welche Möglichkeiten
habe ich denn jetzt mit Apostroph und Anführungszeichen, so heißen die Zeichen übrigens auch, in Unicode, das zu machen? Ja, der Standard ist, einfach ein Apostroph zu machen. Okay? Sie dürfen aber genauso auch Anführungszeichen setzen. Das dürfen Sie sich auswählen. Okay? Gibt es keine Vorschriften zu, aber einheitlich. Nicht einmal so und einmal so. Das ist nicht schön. Wenn der String, also sie gibt dann noch ein Sonderzeichen und das ist, könnte man ja sagen, okay, ich will, dass dieser String mehrzeilig ist. Zum Beispiel den Text dieser Vorlesung. Das werden ja mehrere Zeilen. Wie gebe ich das denn an? Da machen Sie einfach drei Apostrophe hintereinander und am Ende dann auch wieder drei Apostrophe, also so dass diese drei wie eine Klammer wirken. Okay? Auch das geht und das dürfen Sie auch mit Anführungszeichen machen, aber wie gesagt, einheitlich. Also, Sie können es auch direkt aneinander schreiben, Hello World, also Python würde das zulassen, nur sowas möchte ich eigentlich bei Ihnen nicht sehen, ja? Ja, der ist mit abgespeichert, der Zeilenumbruch dann. Zwischen den Anführungszeichen können alle Unicode-Zeichen stehen. Also alles, was Unicode definiert hat, kann dazwischen stehen. Okay? Und es gibt noch spezielle Buchstaben, die nennt man Escape-Sequenzen oder Flucht. Escape to escape heißt ja fliehen, ja? Also Flucht. Symbole. Und da sprechen wir jetzt gleich drüber. Okay, aber in einem deutschen Text dürfen natürlich Umlaute vorkommen. Auch die chinesischen Texte sind damit kodierbar. Und was ist das mit diesen Fluchtsymbolen? Naja, Sie haben halt Schwierigkeiten auf der Tastatur direkt ein chinesisches Zeichen zu schreiben. Da gibt es zwar Kodierungen für, die die Chinesen, wenn sie chinesische Zeichen schreiben wollen, lernen müssen. Müssen Sie aber nicht lernen. Sie können nachgucken in einer Unicode-Database, können sagen, ich möchte das Zeichen und dann können Sie Backslash machen und dann ein N und dann den Namen hinschreiben. Sie können auch Backslash machen und dann ein 16-Bit-Hex-Value der Unicode-Kodierung, nicht der UTF-8-Kodierung, ja? Oder da hinschreiben. Oder Sie können ein großes U machen und dann ein 32-Bit-Wert dahin schreiben. Wofür brauche ich den 32-Bit? Naja, mit 16-Bit sind nicht die 100.000 Zeichen kodierbar. Weil 2 hoch 16 ist? Ich weiß es. Und ich muss gerade mal mein Handy abstellen, weil es bimmelt. Hoch 16, wissen Sie es jetzt? Ja? 65.384, glaube ich. Ne? Okay. Reicht nicht für alles, darum muss es eben auch weitere Möglichkeiten geben. Aber normalerweise alle unsere Zeichen liegen in den 65.000. Also die meisten Leute benutzen dann vier Hexzahlen da. Hexzahlen können Sie jetzt, ne? Okay, sie ist noch nicht voll davon überzeugt. Aber Sie müssen es lernen. Also tut mir leid, kommt dann. Gut, und dann, wenn ich schon solche schönen Möglichkeiten habe, dann kann man eben auch das für andere Sachen nutzen, zum Beispiel /newline können Sie schreiben, das heißt neue Zeile, Zeilenumbruch. Sie können /backslash schreiben, wenn Sie mal wirklich im Backslash schreiben wollen, weil der Backslash würde ja als Fluchtsymbol genommen, also guckt man nach was anderem. Jetzt wollen Sie wirklich im Backslash schreiben, dann schreiben Sie eben /backslash. Sie können auch ein Single Quote machen, /backslash und so weiter. Sie können diese tolle Glocke an Ihrer Tastatur zum Erklingen bringen mit /bell. Dann macht sie das einmal. Sie können Backspace machen. Sie können Formfeed, also neue Seite machen. Sie können Linefeed machen. Das ist häufiger benutzt als das Newline. /n steht für Newline. Benutzt man, wenn man in der Programmierung sagen möchte, okay, hier bitte abbrechen und dann Carriage Return. Was sehen Sie? Ja, diese Zeichen bilden genau die Schreibmaschinenfunktion ab. Genau die Tasten, die Sie an einer normalen Tastatur haben, sind hier repräsentiert. Okay? So. Und dann gibt es eben nur noch so Sonderformen wie /xhh oder /oo. Okay? Aber da können Sie nur ASCII-Zeichen mitmachen. Und wenn Sie jetzt ganz viel Lust und ganz viel Zeit haben, ich werde schon dafür sorgen, dass Sie die ja nicht haben, dann können Sie natürlich auch sowas damit machen. Und das war mal eine Zeit lang, als man das, war das einfach in, da gab es viele solcher Leute. Heute machen das Programme natürlich automatisch. Das heißt, Sie geben ein Foto ein und er macht da so ein Bild aus. Okay, Beispiele habe ich da noch hingeschrieben, habe aber gar keine Beispiele drin. Habe ich gelogen? Manchmal erwische ich mich selbst. Nein, es geht hier, es geht um diese Beispiele, die jetzt kommen. Hallo, /n, Leute, das ist ein normaler String. Wenn ich ein Print mache und nur dann wird der /n ausgeführt. Wird nicht im Programmtext ausgeführt, aber da würde dann Hallo Leute rauskommen. Aber nur, wenn ich ein Print mache, ja? Okay? Oder das ist ein Raw-String, sollten Sie nur kennen, wissen, dass es sowas gibt, wenn Sie mal ungewöhnliche Erlebnisse haben. Print Hallo, /n, Leute. Was kommt daraus? Ja?
Ich glaube, Hallo, dann der /, und das heißt /, wird als /.
Und dann das N, ne?
Genau,
das N. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, aber er hat es genau richtig gesagt. Sorry fürs Unterbrechen. Genau das ist dann Hallo, /n. Warum? Weil die zwei /s hintereinander drucken dann einen /, und dann steht das N einfach so als normales ASCII-Zeichen da drin. Okay, hat nicht mehr die Sonderbedeutung. Hallo, /n in einem regulären String, da werden wir nochmal drüber sprechen, sieht dann so aus, der Type davon ist String und hat, auch dies ist eine interessante Sache, R, also Raw String, /, Hochkomma nochmal, sind zwei Zeichen. Okay, und solche Sonderheiten. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, ganz straff, ganz direkt programmieren und möglichst nicht all diese Sonderfälle ausnutzen. Warum nicht? Naja, in dem Moment, wo Sie sich das ausdenken, wissen Sie noch, was damit gemeint ist. Ob das in einem Vierteljahr noch ist, weiß man nicht. Schauen wir mal, ob Ihr Gedächtnis so gut ist. Aber insbesondere Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen wissen es dann nicht. Und das ist schlecht. Und darum eben auch dieses Pair-Programming. Also wirklich, Sie haben die Erlaubnis von mir, Patsch zu machen. Auf die Finger. Gut. Dann die String-Operatoren. Ja. Auch ich darf zwei Strings miteinander addieren. Nein, Quatsch, ich darf sie nicht addieren, sondern ich darf den Plus-Operator benutzen. Und der Plus-Operator sagt bei Strings, konkateniere, das heißt, füge diese Strings aneinander. Konkateniere diese Strings. Ja? Also, S plus T ist erlaubt, ist eine Verkettung, Konkatenation, und Sie können es auch multiplizieren. Also wenn Sie O, O, O sagen wollen, können Sie auch O als String speichern und dreimal O sagen. Dann steht da eben O, O, O. Also Sternzeichen dürfen Sie auch benutzen. Also schön ist zum Beispiel A und B. A ist BIM, B ist BAM. Und dann machen Sie A plus B, ist das BIM-BAM. Okay. C ist A plus B. Ist also Bim-Bam, und C mal 3 ist dann Bim-Bam, Bim-Bam, Bim-Bam. Können Sie mit Ihren kleinen Geschwistern üben. Okay? Und dann können Sie die Bell noch, die Glocke, eine Tastatur da reinbringen. Also wunderschöne Geschichten. Das ist jetzt noch wichtig, Vergleichsoperatoren. Okay? Auch die können Sie nutzen bei String. Also kleiner oder größer. Okay? Sie müssen nur eins wissen, was vergleichen die denn? Und zwar vergleichen die genau den Zahlenwert des Codepoints im Unicode. Okay? Codepoint, wir hatten gesagt, jedes Zeichen, jedes sinngebende Zeichen wird auf einen Codepoint abgebildet. Okay? Und genau, und dieser Codepoint ist ein Zahlenwert. Und dann müssen Sie wissen, dass alle lateinischen Großbuchstaben vor den Kleinbuchstaben im Codepoint stehen. Also erst Großbuchstaben sind kleiner und dann die Kleinbuchstaben. Okay? Und Ö, großes Ö, kleines Ö, die ganzen Umlaute und das SZ ist viel weiter hinten eingeordnet. Also nicht etwa so, wie wir es linguistisch oder in einem Lexikon, in einem Duden ordnen würden, sondern anders. Einfach informatisch. Im Skript habe ich Ihnen dazu mehr angegeben. Aber das habe ich, glaube ich, noch nicht freigeschaltet heute. Ansonsten wird lexikografisch sortiert. Was wir jetzt besprochen haben, ist, wie sortiere ich einzelne Buchstaben, ja? Einzelne Zeichen? Und da weiß ich, groß Ö oder auch groß O ist vor dem kleinen O und so weiter. Das sind andere Sortierregeln, das ist pro Zeichen. Aber wenn ich jetzt für ganze Wörter, zum Beispiel Berg, okay, und das nächste ist Bergstraße. Was ist kleiner? Berg. Dann ist es das kürzere Zeichen. Das ist lexikografisch. Das heißt, es wird erst das erste Zeichen verglichen. Ja? Sind die gleich, genau gleich? Dann wird das zweite Zeichen verglichen. Sind die genau gleich? Und so weiter. Und wenn ich hier Berghöhe, da werden sie jetzt verschieden bei der Straße oder der Höhe und dann ist das kleine H vor dem großen, vor dem kleinen S. Okay? Und so wird dann entschieden, also immer zunächst Vergleich, ist der Vergleich überall gleich? Dann ist das kürzere Wort, das heißt hier das Blank gewissermaßen oder das Fehlen eines Zeichens, nicht das Blank. Blank ist ja auch wieder ein Zeichen. Also das Fehlen eines Zeichens ist kleiner. Also Berg ist kleiner als Bergstraße. Bitte? Der Punkt ist auch irgendwo hinter den Kleinbuchstaben und hinter den Ziffern auch eingeordnet und so weiter und so weiter. Also da müssen Sie sich die ESCII-Tabelle hernehmen. Warum reicht die ESCII-Tabelle? Sind doch die Unicode-Codepoints. Ja, aber die ersten 127 Zeichen sind identisch. Okay, also dürfen Sie das eben nehmen. und können das dann so machen. Das ist hier nochmal aufgeschrieben. Gut. Soweit? Ist es klar ungefähr? Werden dann Aufgaben auch zu kommen? Oder insbesondere in den Quizzes sind dazu Aufgaben, ja?
Also was kommt jetzt zuerst? Ein großes C oder ein kleines B?
Genau. Die Frage ist, was kommt zuerst? Ein großes C oder ein kleines B? Große C, weil die Großbuchstaben, alle Großbuchstaben, auch das Z kommt vor dem kleinen A. Da sind alle Großbuchstaben hintereinander. Also Sie müssen sich die ESCII-Tabelle mal so einmal anschauen, so flüchtig, dass Sie ein Gefühl haben, was kommt da vor. Weil genau danach wird sortiert. Okay, und wenn Sie das jetzt anders haben wollen, dann müssen Sie schon was Spezielles machen. Also wenn Sie es so sortieren wollen, wie im Lexikon, müssen Sie es anders machen. So. Jetzt Indexierung. Das ist auch noch ganz, ganz, ganz wichtig. Sobald Sie einen String anlegen, wird auch für jeden Buchstaben in diesem String ein Index angelegt. Der erste Index ist 0. Wir Informatiker haben einen Knall, wir fangen immer bei 0 an zu zählen. Ja? Okay, das ist auch hier so. Und dann geht es eben weiter mit EPR ist toll. Sie sehen auch, die Blanks sind ein Zeichen. Kommen wir von 0 bis 11. Wie viele Zeichen? Genau 12 Zeichen. Okay, 0 bis 11. So. Jetzt können Sie über den Index eben zugreifen. Ich mache jetzt ordne ich dem Namen oder Bezeichner S den String EPR ist toll zu. Und jetzt kann ich auf jeden einzelnen Buchstaben zugreifen, wie? Na, dadurch, dass ich sage S eckige Klammer 0. Dann holt er genau den Wert heraus, der unter dem Index 0 steht. Und das ist E. Das ist noch ganz einfach. Jetzt geht es weiter. Das ist E, da sehen wir es nochmal. Okay, und jetzt habe ich da auch noch was. Sie können auch noch etwas sagen, nämlich die Länge können Sie einfach mit einer Funktion, mit einer speziellen Funktion abfragen. Die Längs von EPR ist toll, ist, ich habe es eben gesagt, 12. 12 Zeichen, von 0 bis 11 sind eben 12. So, das Irre ist, Python verwaltet das eben auch nochmal umgekehrt. Das heißt, von hinten. Okay? Nur eben mit folgender Zuordnung bei diesem Text jetzt. Das letzte Zeichen ist die minus 1. Vorletzte Zeichen ist die minus 2. Drittletzte Zeichen ist die minus 3. Tut mir leid, das muss man sich merken. Wenn Sie so wollen, muss man das auswendig lernen. Erstes Zeichen von links nach rechts beginnt mit 0. Wenn Sie von rechts nach links indexieren wollen, beginnt es mit minus 1, minus 2 von hinten. Okay? Ist also nicht synchron, ist aber sehr, sehr handy, also sehr, sehr schön, wenn man damit programmieren soll. Sie können auch sagen, okay, zu negativen Indexwerten, wenn Sie jetzt über den positiven Index zugreifen, addieren Sie einfach die Länge dazu. Also zum Beispiel, Sie kriegen den negativen Indexwert minus 5, dann addieren Sie 12, ist 7, und dann gucken Sie oben unter 7 nach, ist das blank. Ja? Das sind diese inneren Zusammenhänge. Okay. Und diesen Quatsch mit dem minus 1, der ist gerade im Kontext des sogenannten Slicings ganz, ganz wichtig. Denn mit Slicing kann ich Teile dieser Zeichenkette herausschneiden. Also nicht nur das Ganze im Ganzen betrachten, sondern auch Teile betrachten. Und die Regel ist einfach folgendes. Ich sage dann S, eckige Klammern, I, das ist das erste Element im Teilbereich, der Index des ersten Elementes im Teilbereich. Und J ist das letzte Element im Teil, also J minus 1 ist das letzte Element im Teilbereich. Wir machen uns das am besten im Beispiel klar. Das heißt, S15 geht von 1 bis 4. Also wieder bis eine weniger. Das heißt, die rechte Klammer, er würde jetzt in der Notation, das geht nämlich auch, wenn Sie es mathematisch notieren wollen, links ist der Indexwert da drin. Also wenn ich 0 angebe, meine ich auch 0. Und rechts ist er draußen. Ja? Also I, J, das J-te Element ist gerade nicht mehr drin. Ja? Die Idee dahinter werden Sie gleich erkennen, wenn wir damit arbeiten. Das heißt, wenn wir damit rechnen, weil wir sonst immer folgendes Problem haben. Wir müssen gewissermaßen, wir wollen mit 0 anfangen. Ja? Und wir müssen dann bis i minus 1 immer rechnen und das soll überall kontinuierlich sein, auch wenn ich dann solche Sachen behandeln muss. Also es soll immer dieselbe Regel sein. Man muss sich die nur einmal merken, die rechte Seite ist immer ausschließend. Links ist einschließend, rechts ist ausschließend. Also ausschließlich der 5, wenn ich 1 bis 5 schreibe. Das ist übrigens, vielleicht ist Ihnen das noch nicht aufgefallen, bei der Range-Funktion auch so. Ja? Also es ist systematisch immer beim Programmieren, wenn Sie dann damit rechnen und da zum Beispiel ein weiteres Element dazu rechnen, ist es ganz einfach, dürfen Sie einfach addieren und müssen nicht kompliziert denken. Ja? Sie haben mich erwischt. Sehr gut. Die Regel ist, da muss ein Doppelpunkt zwischen. Sie sehen es hier, beim Slicing ist das Trennzeichen ein Doppelpunkt. Bei Range ist das Trennzeichen ein Komma. Okay? Weil es separate Parameter in einer Funktion ist, was wir am Montag kennenlernen werden. Hier ist es ein Doppelpunkt. Oh, schlimmer Fehler. Ja, Sie haben aber recht. Dankeschön. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Gut. Bereichsgrenzen sind mit 0 und der Sequenzlänge vorbelegt. Okay? Das heißt, lasse ich die weg, also schreibe ich S von Doppelpunkt, schreibe jetzt nicht den zweiten Index, dann ist es genau längs der Zeichenkette. Weil die aber bei 0 anfängt, hört es dann die Zahl bei längs minus 1 auf. Und das ist der Grund. Verstehen Sie, dass das konsistent überall ist? Okay? Also S von 1 Doppelpunkt geht bis zum Ende. Das ist auch sehr geschickt, wenn Sie einen ganzen String zum Beispiel anfassen wollen. Doppelpunkt bis minus 1 nimmt alles mit Ausnahme des letzten Elements, weil das letzte Element ist minus 1 und das ist auf der rechten Seite nicht dabei. Also so ein bisschen denken oder daran gewöhnen muss man sich schon. Und S Doppelpunkt einfach macht eine, hier nennen wir das jetzt mal flache Kopie, macht eine Kopie des Strings. Wenn Sie den String kopieren wollen, können Sie das mit S Doppelpunkt machen. Also irgendwas anderes ist gleich S Doppelpunkt in eckigen Klammern. Jetzt gibt es noch mehr. EPR ist immer noch toll. Ja, weil Sie glauben es ja nicht, darum muss ich es Ihnen sagen. EPR ist toll. S von 1 nach 5 ist, 1 ist drin, ist aber das zweite Zeichen im String schon. Okay, das E ist also weg. PR. Blank I, weil 5 ist nicht mehr drin. Ja, das muss einmal in Ihre Birne rein und wenn es da einmal drin ist, funktioniert das auch. Und dann können Sie da gut mit arbeiten. S9 bis unendlich ist, also bis zum Ende, bis längs, dann ist eben E nicht drin, weil ich bei 1 angefangen habe. Wird Ihnen sicherlich beim Programmieren noch passieren. Und so geht es weiter, S bis minus 3. Sie müssen immer gucken, minus 3 ist vom letzten, minus 1, minus 2, minus 3 ist nicht mehr drin, also hört es schon bei T auf. Linke Grenze ist drin, eckige Klammer, rechte Grenze ist nicht drin. Okay? Und das ist toll, wenn ich Sachen konkatenieren will, weil ich es einfach addieren kann dann, die Indexwerte. Okay? Weil das rechte ist dann ja nicht mit drin und kann ich gleich die linke Klammer wieder dran machen. Okay? Ja, er zweifelt noch so ein bisschen, aber so. Jetzt noch ein kleines Detail. Das haben Sie noch gar nicht. Ich sehe es hier nur in der Vorschau schon. Was passiert denn, wenn ich Indexwerte außerhalb des gültigen Bereiches mache? Okay, ich könnte ja zum Beispiel sagen, S gleich EPR ist toll und dann auf S12 zugreifen. Dann kriegen Sie einen Fehler, einen Index-Error. Okay, beim Indexieren. Nicht so, wenn Sie es beim Slicing machen. Beim Slicing wird, also wenn Sie durch Slicing zugreifen auf 12, passiert gar nichts, er nimmt das letzte Zeichen, nämlich die 11. Quasi wird es gecastet, also hier sogar. S ist 9 bis 14, das ist durch Slicing, durch Teilbereichsbildung ausgeschnitten, macht nichts. Dann nimmt er das letzte Zeichen. So viele Sonderregeln, wer soll sich das alles merken? Raten Sie mal. Sie. Sie müssen sich das merken. Aber es ist gar nicht so schlimm. Es ist ein bisschen Gewöhnung dabei. Okay. Und jetzt noch eine dritte Sache. Es gibt noch so etwas wie ein Stride. Stride ist die Schrittweite. Die kann ja klein sein, also einer Schrittweite, kann auch doppelte Schrittweite sein. Dass jedes Mal, wenn ich das nächste Mal reingreife, ich schon 2 Schritte weitergegangen bin in der ganz normalen Methode. Und Stride größer 0 bedeutet, das Ergebnis wird von links nach rechts, also die Schrittweite ist von links nach rechts. 1 müssen Sie nicht schreiben. Und was habe ich da geschrieben? Habe ich wieder mit Komma geschrieben. Also, man kann schon ganz schön blöd sein. Ne? Also, okay. Auch da gehört natürlich ein Semikolon an. Ich korrigiere das noch und lege es dann wieder hoch. Wenn Stride negativ ist, dann ist es so ein bisschen tricky. Dann lesen Sie nämlich von rechts nach links. Okay. Da müssen Sie leider ein bisschen üben, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Versuchen Sie, diese Beispiele genau durchzumachen. Ich habe noch eine Viertelstunde. Gut. Schauen Sie sich das nochmal an. Wofür brauchen Sie das? Sie werden das genau in den Quizzes, die ich heute Nachmittag hochstelle, finden. Okay? Da sind viele solcher Beispiele dazu bei. Das ist die erweiterte Teilbereichsbildung, übrigens, ich kann es auch richtig schreiben, sieht man ja oben. Okay, und da hier gibt es eben noch verschiedene Beispiele. Was das dann ist, das müssen Sie sich anschauen, in Ruhe anschauen. Das kann ganz, ganz schnell so einen kleinen Knoten im Hirn erzeugen, aber nur einen kleinen. Puh. Indexierung und Slicing. Noch eins, Sie lernen das übrigens nicht nur für den Datentyp String, sondern für jeden Sequenzdatentyp. Das sind dann demnächst Listen, das sind Tupel, das sind, ich glaube auch, da bin ich aber nicht ganz sicher, also Listen und Tupel auf jeden Fall, also auch andere. Das heißt, das Slicing ist sehr, sehr breit einsetzbar. Und die letzte Viertelstunde, die gönnen wir uns noch für die Funktionen. Ich hatte Ihnen gesagt, Funktionen, das besprechen wir systematisch erst am Montag, ja, am kommenden Montag, aber sind ganz einfach, sind genauso wie in der Mathematik. Klammer auf, Parameter, Klammer zu. Also, Beispiel, die Funktion sei n Quadrat, dann schreiben Sie n Square heißt vielleicht die Funktion oder Square. Und dann schreiben Sie Klammer auf von 5. Und was ist Square von 5? 5 mal 5 ist 25. Ist Ihnen zu einfach, ich weiß. Genauso einfach muss Ihnen die Indexierung und das Slicing eben auch irgendwann vorkommen. Genau. Also Square von 5 ist 5. Wir schreiben es ganz normal in der mathematischen Schreibweise. Und das ist hier gemacht. Da steht der Funktionsname. Der Funktionsname ist hier Square. Und dann stehen da gegebenenfalls mehrere Parameter. Denn eine Funktion muss ja nicht nur auf einem Parameter aufbauen, sondern kann auch auf mehreren aufbauen. Beispiel, zum Beispiel längst von s. S sei ein String. Und dann gibt es eben die Länge des Strings, gibt es aus. Okay? Jetzt gibt es gerade aber bei den Funktionen oder Methoden, die zum String gehören, gibt es ein paar Sachen, die man noch wissen muss. Und dazu ist ein kleiner Vorgriff nötig auf das objektorientierte Programmieren. Weil es nämlich eine andere typische Schreibweise gibt. Und dies gilt für alle Funktionen und für alle Methoden. Diese Längsfunktion ist auch als Funktion angelegt, aber auch als Methode. Und als Methode hat sie einen eigenen Namen. Und der ist underscore, underscore, dann den Funktionsnamen und underscore, underscore. Okay, es ist die Methode, die längs für die Funktion, also längs von, und hier muss ich jetzt einen Parameter angeben und der Parameter sei a, also längs von a, ist gleich, und jetzt eine andere Notation, a Punkt. Und jetzt wendet diese Methode auf A an. Das ist die Bedeutung. Das heißt, man schreibt das, was in der Funktion hier hinten in der Klammer steht, als erstes hin und schreibt dann einfach Punkt und dann die Methode, die dazu gehört. Also ich kann schreiben A Punkt underscore, underscore, längs, underscore, underscore, Klammer auf, Klammer zu. Weil es gibt nur einen Parameter dabei. Ja? Nein, weil dieser A, der ist schon angegeben. Dann würde man nur den zweiten Parameter zum Beispiel angeben. Es gibt sowas, wenn ich zum Beispiel A plus B habe, also die Methode add, dann ist der Aufruf x underscore, underscore, add, underscore, underscore, Klammer auf und dann y. Da habe ich es bei der Methode zum Beispiel als Operator stehen. Und was mache ich dadurch? Ich vereinheitliche die verschiedenen Sichtweisen, die ganzen Operatoren wie Stern, Plus und so weiter, werden alle durch Methoden realisiert. Und die Funktionen werden auch durch Methoden realisiert. Und damit habe ich ein einheitliches Konstrukt für unterschiedliche Sachen, nämlich einmal Operatoren, dass ich schreibe x plus y und das richtig abgebildet wird und auch für Funktionen. Und warum ist das schön? Ganz einfach, weil es einheitlich ist dann. Manchmal muss man Dinge lernen, wie das Slicing, und man merkt erst am Ende, okay, das ist ja richtig schön, das ist ja toll, wie die das gemacht haben. Ist ganz einfach, obwohl es einmal am Anfang ein bisschen komplizierter oder sonderlich erscheint. Und genau diese Punktnotation die müssen Sie, da müssen Sie sich dran gewöhnen. Warum? Weil Sie eben gerade, weil es eine Menge Methoden gibt auf Strings, wo es keine zugehörigen Funktionen gibt. Also die Menge der Methoden ist größer als die Menge der Funktionen. Okay.
Frage, du hattest eine Konvention, dass man bei den Methoden Name underscore underscore macht.
Ja.
Okay.
Das ist so. Das ist ganz, aber das ist bei Funktionen so und bei, längs ist ja eine Funktion. Nein, das wird aber zur Methode underscore underscore. Also, das ist identisch. Ja? Die Konvention sagt dann aber, wenn es eine Methode gibt, ich benutze nicht die underscore underscore Methoden, sondern wenn es eine Funktion gibt, dann benutze ich die Funktion. Nur in vielen Fällen gibt es keine Funktion, sondern gibt es nur die Methode. Und darum müssen Sie es jetzt schon lernen. Die ganzen Vorzüge kann ich Ihnen nicht jetzt gerade beibringen, ja? Sondern das ist dann das objektorientierte Programmieren. Ja? Funktionen haben die Schreibweise längs, Klammer auf, Klammer zu, und da stehen alle Parameter drin. Okay? Das ist eine Schreibweise. Sind aber absolut identisch mit der Methode ersten Parameter a Punkt und dann Punkt geschrieben und dann underscore underscore diesen Funktionsnamen. Und was Sie jetzt sehen ist, was fällt Ihnen auf? Was meinen Sie wohl, welche Bedeutung diese Variable author hat? Können Sie ja mal darüber philosophieren. Aber wenn alles so schön einheitlich ist, dann hat das ja irgendeine Bedeutung. Ne? Dieses Underscore, Underscore. Hat es auch. Aber das überlasse ich jetzt Ihrer Fantasie. Wissen müssen Sie es, oder Sie können es auch recherchieren. Okay. Und jetzt machen wir ein paar Beispiele, weil das muss jeder begriffen haben, jeder auch. So. S ist Detlef, T ist Krömker, längs von S ist 7, S plus T ist Detlef Krömker, weil hinter Detlef ist ein Blank, okay. S Punkt, underscore, underscore, Klammer auf, Klammer zu, längs ist, was? 7, genau, haben wir ja oben auch schon gemacht. Jetzt aber S, wenn ich ein Add mache, S.Add und dann T dazu addiere, das ist dieser Operator plus, ist genauso wie S plus T, ist nur jetzt als Methode ausgedrückt. Ja, okay, ist dann Detlef Krömker. So, und da gibt es ganz, ganz viele solcher Methoden. Die wichtigsten sind zum Beispiel die Operatoren x in s. Damit können Sie in einfacher Art und Weise feststellen, ob ein Zeichen in einem anderen String ist. Ja? Sie können einfach fragen, x in irgendeinem String, steht da Xantippe, sagt da true, steht da Otto, sagt da false. X ist nicht in Otto. Okay? Sehr mächtiger Operator. Könnte sehr, sehr hilfreich gewesen sein. Können ja morgen noch abgeben bei der einen Aufgabe, wo Sie feststellen sollen, ob das ein Pangramm ist. Ja? Da ist genau dieser Operator in sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja? Ob man in auch mit zwei Großbuchstaben schreibt. Ja, ja, natürlich. Das große A ist etwas anders als das kleine A. Aber dafür gibt es wieder eine spezielle Methode, um aus allen Großbuchstaben Kleinbuchstaben zu machen. Okay? Das sind eben die Methoden und darum sollten Sie sich da in der Dokumentation mal umschauen. Ich hoffe, Sie haben das da gefunden. Ja?
Diese Methoden, die erzeugen aber immer ein neues Objekt. Es ist nicht so, dass Sie das im Original-Ding
machen. A ist dann nicht mehr da. A ist dann das neue Objekt. Das ist ein echt neues Objekt. Wenn Sie, es ist ein neues Objekt, aber es hat denselben Namen wie vorher. Das alte A ist dann nicht mehr da.
Also zum Beispiel bei SFT und S war vorher Detlef, dann und SLT, da kommt Detlef Tonka aus, dann ist das S jetzt Detlef Tonka.
Ja, wenn Sie S, wenn Sie schreiben, ich sage es Ihnen mal, S und dann plus gleich T, das ist ja genau das, was Sie gesagt haben. Also S ist gleich S plus T. Nur wir sind Sparbrötchen, wir schreiben das so. Ja, dann ist das S jetzt neu. Und das ist bei diesen Funktionen auch. Hier unter A, A.längs, bildet dann echt, ist da ein neuer Ausdruck, ist aber nicht benannt, also hat keinen Namen. Okay? Es gibt aber Operatoren, die es auch verändern. Ja, ja. Also das kommt darauf an, welcher Operator das ist. Beides ist möglich. So, Beispiele für Operationen. Halligalli. Doppel-L in S. Sagt er true. Ja, weil in Halligalli kommt gleich zweimal Doppel-L vor. Ila, not in S. Ja, Ila ist da nicht drin, also sagt er true. Ein bisschen längs von S ist 10, max von S. Was bildet das Max wohl ab? Ja? Das H. Und warum? Es ist einfach die Sortierung. Das größte Element, das höchste Element, das drin ist, so wie ich Ihnen eben das Ding erzählt habe, und das ist das L. Das höchste Element war, alle Großbuchstaben sind vor den Kleinbuchstaben und darum kommt hier ein Kleinbuchstabe raus und L ist das, das größte Element. Okay? Dann gibt es noch Min, ist das kleinste Element. Und was ist wohl Min? Ja, ich komme sofort. Ist natürlich das H, weil H das groß geschrieben ist und davor sortiert wird. Ja, okay, danke. So. Und dann gibt es eine Menge weiterer String-Methoden. Sehr hilfreich ist da immer das Help. Aber ich sag mal, aufpassen bei allgemeinen Textvergleichen. Wenn wir das Help machen, dann kriegen wir alle Methoden raus, die für eine Stringfunktion definiert sind. Ist sehr, sehr hilfreich, ist nur sehr, sehr lang. Also es ist garantiert nicht zu Ende. Okay? So. Und nur, wenn Sie bestimmte Sachen machen wollen, also wirklich Text echt verarbeiten, dann gibt es ja eine Menge spezieller Sachen, zum Beispiel Dilemmatisierung, also Zurückführen eines Satzes auf die Grundformen, aus Laufen wird, die Grundform von Laufen ist Laufen. Ja. Und die Grundform von Laufe ist aber auch Laufen. Lief ist auch Laufen und so weiter. Das heißt, alle diese Sachen verlieren, nennt man Lemmatisierung, auf die Grundform zurückführen. Dann gibt es noch Stemming, das ist insbesondere die Umlaute rausmachen und so weiter und so weiter. Und wenn Sie Spaß daran haben, dann müssen Sie zum Alexander Mehler gehen oder zum Christian Tscharkos. Sind zwei Professuren, die machen Texttechnologie hier in Frankfurt und da können Sie das bis zum Ergötzen machen. So. Diese speziellen Castings mache ich jetzt nicht heute. Ich bitte Sie aber, sich das anzuschauen. Es gibt dazu auch ein kleines Video, das lege ich als Bonbon auch in Moodle rein, dass Sie sich das eben auch vorgetragen anhören können. Wichtig, halt einen Moment, Moment, Moment. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Also ein paar wichtige Zeichen, die Sie ja jetzt auch schreiben können. Ja. Okay. Und das ist der Ausblick auf Montag. Am Montag besprechen wir Funktionen und Prozeduren. Bisher haben wir nur vordefinierte benutzt. Jetzt am Montag lernen wir, wie schreiben wir unsere eigenen Funktionen. Und am Freitag kommt dann der tolle Datentyp Float und auch das Wandeln hin und her und alles Mögliche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, nicht mehr zu viel Programmierung und bis dann.